Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Mit 46 Jahren bekommt Judith Holofernes, Sängerin der Band Wir sind Helden, Solokünstlerin und Autorin, eine Diagnose, die rückblickend vieles erklärt. ADHS. Plötzlich ergeben Gefühle, Reaktionen und Muster Sinn, die sie ihr Leben lang begleitet haben. In ihrem Buch Hummelhirn beschreibt sie sich selbst als komisches Kind. Zu viel, zu sensibel, zu laut, zu anders. Und gleichzeitig immer bemüht, nett zu sein, sich anzupassen und irgendwie hineinzupassen. In dieser Folge sprechen wir darüber, was passiert, wenn genau dieses Funktionieren irgendwann nicht mehr möglich ist. Wenn man merkt, dass man sich selbst irgendwo auf dem Weg verloren hat. Wir sprechen über Midlife, Wechseljahre, People-Pleasing, späte Erkenntnisse und die Erschöpfung, ständig jemand sein zu wollen, der man vielleicht nie wirklich war. Es geht um die große Frage, die viele Frauen in dieser Lebensphase plötzlich beschäftigt. Wer bin ich eigentlich, wenn ich aufhöre, nur für andere zu funktionieren? Und wenn ihr diese Folge genauso fühlt wie Judith und ich, dann sind wir ready für eine Fortsetzung. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Judith Holofernes bei 50 über 50. Ich habe dein Buch so gerne gelesen. Ja, ganz, ganz toll. Also Glückwunsch zu diesem super wichtigen Buch, glaube ich, einfach für viele, viele Leute. Und ja, ich würde ganz gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen, wie sozusagen vielleicht diese Lebensphase, die das Empfinden und die Symptome und all das, was mit dem Hummelhirn sein sozusagen so mit dazukommt, wie sich das vielleicht auch ein bisschen verändert hat mit dem Älterwerden.
Ich fand es tatsächlich total intensiv und überraschend und irgendwie aber auch genau passend, also das Buch über meine Kindheit in genau diesem Alter zu schreiben. Ja, also so, ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte das sozusagen Jahre übersprungen oder weiß ich nicht, zusammengefasst, abgekürzt von einer Auseinandersetzung mit dem Älterwerden oder so. Ne? Also es hat mir geholfen, in der Lebensphase jetzt relativ gründlich anzukommen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie einen großen Teil meiner Kindheit und meiner Jugend irgendwie so tief angeguckt hatte, dass es so ganz doll vorbei ist. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber es war total schön. Ich habe das Gefühl, jeder sollte das machen. Also, dass ich eigentlich denke, irgendwie genau in unserem Alter in irgendeiner Form sowas Rituelles zu machen, um diesen Lebensabschnitt davor auch abzuschließen.
Ich kann mir vorstellen, dass das, also es klingt total sinnvoll und es ist, glaube ich, auch, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass bei ganz, ganz vielen Menschen in der Lebensmitte nochmal Themen hochkommen, die vielleicht überlagert waren, ne? Also weil man vorher einfach nicht die Zeit oder nicht die Kapazität hatte, sich sozusagen damit auseinanderzusetzen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass dieses Aufräumen super, super wichtig ist, um dann die zweite Lebenshälfte, in die wir jetzt eintreten, quasi nochmal mit einer anderen Energie starten zu können.
Und gleichzeitig, weil ich gerade gemerkt habe, dass sozusagen das Wort abschließen vielleicht gar nicht so passt, sondern integrieren. Weißt du, also ich habe das Gefühl, dass ich sozusagen dieses kleine Mädchen, über das ich geschrieben habe und dann Teenager-Mädchen und so, und ich habe weitergearbeitet, als in dem Buch drin ist. Also ich habe mir relativ gründlich dann auch noch die Teenagerzeit danach angeguckt. Genau, dass ich das Gefühl habe, dass ich das noch mehr integriert habe und so mitnehme. Weißt du, das kleine Mädchen, aber so ganz versöhnt.
Wie hast denn du das geschafft, also dass du dich so versöhnt hast? Also wie war vielleicht auch dieser Prozess der Auseinandersetzung? Lag das ausschließlich im Schreiben oder hast du auch therapeutische Begleitung gehabt? Wie hast du das alles sortieren können? Weil das ist ja schon ganz viel. Ich finde, manchmal gibt es Verhaltensweisen oder Gefühle, die in der Jetztzeit auftreten, von denen man vielleicht eine unbewusste Ahnung hat, dass sie ihren Ursprung woanders irgendwie haben als in dem jetzigen Moment. Aber das alles so auseinander zu klamüsern, ist vielleicht auch nicht so einfach, ne?
Weißt du, so klassische Therapie oder einfach Therapie habe ich die ganzen Jahre davor im Prinzip gemacht. Und Körpertherapie, so, also ich war schon ganz schön durchtherapiert. Und habe das Gefühl, dass sozusagen dieses Schreiben das jetzt eher erstmal sozusagen als Netztat Also es ist schwierig, weil ich finde immer, man möchte ja nicht, dass es so klingt, als wäre das so therapeutisches Schreiben und dann ist so so ein Memoir sozusagen, so Schreibtherapie, die anderen Leute müssen halt durch. Also so, ne, es gibt ja schon dann noch den ganz anderen Aspekt, dass man möchte, dass das unterhaltsam ist
jetzt
für andere Leute und so.
Sehr gelungen.
Ich habe tatsächlich teilweise zu schreibtherapeutischen Techniken gearbeitet, habe dann aber gar nicht die Texte alle verwendet. Also das Buch ist ja relativ auf der, weiß ich nicht, heiteren Seite so, ne? Und das wollte ich auch. Und ich wollte auch, dass sozusagen die Verletzungen und so, dass es schon durchwirkt, aber halt nicht so, ne? Nicht im Vordergrund ist. Und ich habe aber Seiten um Seiten geschrieben, die viel wütender waren und verletzter und so, ne? Und habe mich quasi hingesetzt mit dem Kind und das verarztet. Und da dann aber beschlossen, dass das quasi jetzt für einen Roman sozusagen zu selbsttherapeutisch ist. Aber es war trotzdem super nützlich.
Wie hast du dann rausgefunden aus dieser Form, die du zuerst gewählt hast, rein in die Unterhaltung?
Ich habe das parallel gemacht. Also das ist ja das Tolle, dass das Schreiben, das ist so unnachgiebig, ne? Also oder das vor allem autobiografische Schreiben, weil wenn du an Stellen kommst, die du noch nicht verstehst, dann kommst du nicht weiter, ne? Das heißt, du kannst auch nichts ausblenden oder nicht so gut, ne? Weil du dann merkst, okay, die Stelle funktioniert nicht, weil ich das nicht verstehe. Und ich habe im Prinzip parallel an diesem Buch, so wie es dann auch geworden ist, geschrieben und einfach an Stellen, wo es schwierig wurde, habe ich dann gedacht, okay, da muss ich jetzt erstmal forschen. So, ne? Und habe dann absichtlich umgeschaltet auf so einen Schreibmodus von, das ist jetzt wirklich nur für mich.
Okay.
Und natürlich entstehen dabei dann noch Zeilen, die man nimmt. Aber diese Freiheit, ne, sich zu geben, einfach zu sagen, weiß ich nicht, ich saß in Cafés und habe mit einem Timer einfach irgendwie gesagt, alle Gefühle dazu, alle Bilder, alle Farben, alle Sounds, alles, ne, irgendwie. Und natürlich ist das dann eine gute Sammlung, um dann auch irgendwie ein schönes Buch zu schreiben. Aber vor allem ist es teilweise echt heavy. Und ich hatte ein Coaching parallel und es war sehr nützlich, weil die immer zwischendurch gesagt hat, dass ich unterschätze, also was für eine Herkulesaufgabe das eigentlich, ne, für die Psyche und fürs Herz ist. Weil ich immer gesagt habe, so, oh, ich bin nachmittags so K.O., und so, und sie meinte dann, nee, das war meine Freundin Daniela Dröscher, die beschreibt und auch autobiografisch schreibt. Und die meinte irgendwann, wie viel schreibst du am Tag? Und ich so, naja, mit so Pausen halt so irgendwie den ganzen Tag. Und sie dann meinte, hä, das kann man nur 3-4 Stunden am Tag machen. Bist du verrückt?
Ja.
So, ne? Und ich einfach dachte, komisch, also mir macht's Spaß, aber ich bin halt dann immer so krass ausgelaugt. Das habe ich sozusagen im Prozess gelernt.
Und hast du es geändert dann? Ein bisschen. Okay, alles klar. Naja, jede Veränderung braucht viel Zeit und dann ist das Buch halt schon geschrieben wahrscheinlich, ne? Und sag mal, während deiner Therapiezeit, hast du da auch so ein Therapietagebuch geführt, auf das du dann zurückgreifen konntest?
Kann ich nicht so sagen, weil ich immer Tagebuch schreibe.
Okay.
Ich habe ja meine alten Tagebücher integriert. Das heißt, ich habe sozusagen eher meine Tagebücher von mit 12 oder so, ne, gelesen.
Ich fand, das waren ganz tolle Passagen, weil, also ich kenne das auch, ich habe auch als Kind natürlich Tagebuch geschrieben, mache es auch heute wieder, hatte aber eine ganz lange Lücke. Und diese Einträge, die ähneln sich halt so sehr, ne? Es geht dann irgendwie um Jungs und wie fasst der dies auf und wie fasst der andere wieder das auf und die ganzen Konstellationen und jetzt ist der doof und das. Und auch diese Sprache, wie das so ausgedrückt wird, eigentlich, wenn man das heute liest, man könnte sich ja quasi auch, weiß ich nicht, sich da drin nicht so ernst nehmen oder sich vielleicht sogar schämen für irgendwas, was man geschrieben hat, weil das halt nicht, ne? Aber ich fand es so toll, wie du das so integriert hast. Das hat natürlich dann auch wieder damit zu tun, dass du dein Kind oder deine Geschichte von früher einfach jetzt ins Erwachsenenleben integrierst, auch durch diesen Prozess. Wie bist du denn da auf der anderen Seite rausgekommen?
Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin noch mittendrin. Und ich glaube, dass es bei meinem letzten Buch, ne, bei Die Träume anderer Leute, auch sozusagen noch diesen Veröffentlichungsprozess gebraucht hat, um das so richtig zu integrieren. Also, dass das noch dazugehört. Und dass ich dann, weiß ich nicht, vielleicht ein halbes Jahr, nachdem das Buch draußen war, das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt wirklich irgendwie transformiert oder so. Und das ist eben, es ist jetzt eher so, dass ich mich darauf freue, weil ich davon ausgehe, dass es so ist. Also bei Die Träume, da habe ich jetzt das Gefühl, dass alles, worüber ich da geschrieben habe, weißt du, das Runterkommen von wir sind Helden und Neufindung und Verletzungen auch aus der Zeit und über diese Erschöpfung und Überarbeitung, keine Ahnung, das ist alles wie so, da ist der Zunder raus. Weißt du, das ist kein, da ist kein Strom mehr drauf.
Ja.
Das ist so, weiß ich nicht, wo ich dann auch zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich mit Pola, ne, der auch bei Wir sind Helden war, also mein Mann, darüber spreche, dann habe ich das Gefühl, dass manche Sachen für ihn noch offener sind. Oder noch, ne, so empfindlicher, ne, dass dann noch Nerven offen liegen oder so. Und ich immer denke, es ist irgendwie vorbei. Und es ist eher so, dass ich bei dem Buch jetzt gespannt bin, was das noch macht. Aber ja, vielleicht hat es auch schon ganz viel gemacht. Schon alleine, weißt du, durch diese Verbindung, die entsteht, dadurch, dass man das im Buch fasst, und da ist ja dann die Veröffentlichungsphase auch nicht unwichtig für, hat es sowas Heilsames. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Medleys poste auf Insta, weißt du, wo ich, also ich habe Medleys gemacht aus meinen Schulzeugnissen, das muss man vielleicht dazu sagen, wo ich meine sehr niederschmetternden Zeugnisse quasi zu kleinen Songs niedergedichtet habe. Und das alleine ist natürlich super therapeutisch,
ja,
ne, weil die damals natürlich wirklich wehgetan haben und ich auch in Wirklichkeit echt auch da dann manchmal mit eben der kleinen Judith so ein bisschen kurz sitzen musste, weil das Krasse ist, ich habe diese Zeugnisse gefunden, ich habe mir die angeguckt und auf den ersten Blick habe ich nur gesehen, hahaha, das ist eine 1a ADHS-Diagnose. Irgendwie, Judith arbeitet nur dann mit, wenn sie Lust hat. Ablenkbar, lenkt die anderen ab, macht zu viel Quatsch. Wenn sie nur wollte, dann könnte sie alles so viel besser. Und das Krasseste war aber, dass ich die Noten irgendwann zusammengezählt habe in einem Impuls und gesehen habe, ich war eine Zweierschülerin. Also ich war noch nicht mal schlecht in der Schule und ich habe so krass viel negatives Feedback bekommen, weil jedes einzelne, also bis auf wenige Ausnahmen, quasi Lehrerfeedback war fokussiert auf, dass ich das alles noch besser könnte, wenn ich nicht so ablenkbar wäre. Na, das heißt, schriftlich liest sich das, als wäre ich irgendwie versetzungsgefährdet. Und das ist aber natürlich das, was dann ankommt. Und in Wirklichkeit war das natürlich nicht leicht, das zu lesen und mich zu erinnern, was das mit meinem Selbstwertgefühl gemacht hat und so. Aber daraus dann diese Medleys zu machen und das zu posten, und dann wiederum wahnsinnig niedliche Kommentare zu kriegen und so lustige, weißt du, wo alle Leute in meinem Alter dann wieder drunter posten, was sie in ihren Zeugnissen stehen hatten. Und teilweise, was sie jetzt für eine Diagnose haben oder auch nicht. Alleine das ist einfach wahnsinnig tröstlich und lustig und so, ne? Und es hilft natürlich, das auf eine ganz andere Art und Weise zu integrieren.
Aber was ich mich dann schon frage, weil natürlich ist das irgendwie lustig, aber ich spüre da in mir schon auch echt Wut aufkommen. Wo bleibt die?
So vor 4 Nächten hatte ich mal einen, seit langer Zeit wieder so einen Moment, wo ich 2 Stunden wachgelegen bin, weil ich irgendwie einen wutentbrannten Brief in meinem Kopf formuliert habe an eine erwachsene Person, die ich unfair fand zu einem meiner Kinder. Und da merke ich, dass das immer noch tief sitzt, also dass ich sehr schwer klarkomme mit, also gar nicht dem System Schule oder in Wirklichkeit vielleicht schon, aber dass mir das zum Beispiel als Mutter immer noch total schwer fällt, das zu akzeptieren, dieses Ausgeliefertsein. Also ich wertschätze die tollen Lehrer, die meine Kinder haben, total, aber ich kann wirklich durchdrehen darauf, wenn ich das Gefühl habe, da wird mein Kind disbesohn oder gar quasi beschädigt in seinem Selbstwertgefühl oder so. da könnte ich mir immer noch alle Haare ausreißen. Und es hat natürlich damit zu tun, dass das in mir selbst einfach noch total lebendig ist. Oder weiß ich nicht, ich arbeite mich total ab an Sachen, die mir, ich meine, das ist auch sehr typisch für neurodivergente Folks, ne, dass man sowieso mit Ungerechtigkeit nicht so gut klarkommt. Aber das zu akzeptieren, dass es so viele systemische Sachen in der Schule gibt, von denen wir wissen, dass die Quatsch sind. Weißt du, diese nächtlichen Aufstehzeiten und 8 Stunden stillsitzen und so, ne, was ja alles Sachen sind, die neurotypischen Kindern auch nicht gut bekommen. Nur die neurodivergenten Kinder sind halt die, die daran draufgehen. So, ne? Das ist schwer auszuhalten. Ja, ich glaube, da geht die Wut dann hin. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich bin wieder in der Situation als Mutter, dass ich dieses System mittragen muss. War Gott sei Dank bald vorbei.
Ja, du bist bald durch. Aber in dem Moment, also bleibt der Brief in dieser Nacht oder schreibst du den und adressierst den auch?
Dann tatsächlich an die befremdende Lehrerin. Also natürlich minus einiges an Emotionen schon verfasst, ja.
Aber ist ja auch gut.
Ja. Das Lustige ist, ich werde jetzt nicht gucken können, ob das Buch das verarztet hat, weil wahrscheinlich meine Kinder zu früh fertig sind mit der Schule und ich es dann nicht mehr muss.
Es gibt immer irgendwas, womit man sich rumschlagen muss wahrscheinlich.
Aber nichts triggert mich so sehr wie Schule. Und genauso begeistert bin ich halt irgendwie von Lehrenden, die versuchen irgendwie, ne, das zu ändern und so. Und da gibt's ja, also es gibt ja tolle Sachen. Und ich höre jetzt auch immer wieder zum Beispiel über das Buch, weil sie nicht zum Beispiel nicht angesprochen wird von Leuten, deren Kind gerade in einer Diagnose ist. Und dann frage ich immer, wie ist das denn in der Schule? Und entweder, also ein paar Leute haben gesagt, wir haben die Schule gewechselt, um auf eine Schule zu gehen, die besser dazu passt. Das ist ja auch toll. Die Möglichkeit hätte ich nicht gehabt. Oder sie sagen tatsächlich, nö, die Lehrerin, die ist irgendwie sehr unterstützend und kann damit ganz gut umgehen. Und andere, ja, seufzen und rollen mit den Augen oder weinen. Ich habe das Gefühl, es gibt immer öfter Lichtblicke.
Ich meine, wenn du die Reaktionen jetzt beschreibst, ich finde es schon auch interessant, weil wenigstens kommen dann die Emotionen auch raus. Weißt du? Also weil ja eigentlich bei ADHS oder na, auch in einem Umfeld, auch wenn man es dann für die Kinder macht oder so, wird ja auch so krass viel maskiert. Und das ist schön, dass das Thema mehr in der Öffentlichkeit ist. Ne, es ist ja bestimmt befreiend.
Es ist befreiend, aber das Lustige ist ja auch, also gerade wenn man eben 49 ist und die Diagnose mit 46 bekommen hat, da ist dann natürlich die Einsicht und das Verständnis eine Sache und die tief gelernten Muster was anderes, so, ne? Und ich finde es total spannend. Also ich habe jetzt auch dann da in meiner Community quasi mit Leuten viel drüber geredet, wie sie versuchen zu entmaskieren, was es überhaupt ist, was das überhaupt bedeutet. Weil das ja teilweise ja so tief gelernt ist, dass man den Unterschied gar nicht mehr benennen könnte. Und ich übe das wirklich in ganz kleinen Sachen. Also es sind kleinere Schritte, als man, glaube ich, von außen denkt.
Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Also ich erlaube mir, komischer zu sein.
Mhm.
Das Lustige ist natürlich, dass dadurch zum Beispiel diese ADHS-Merkmale bestimmt sichtbarer sind für andere. Das ist gar nicht so leicht auszuhalten. Also man muss dann damit umgehen, dass dieses Entmaskieren auch tatsächlich bedeutet, dass andere Leute einen komischer finden. Und man muss halt wirklich sozusagen damit üben, dass man sagt, ja, ich muss das jetzt so und so machen. Aber es ist ein dauernder Prozess. Also was weiß ich, das sind Sachen wie, wenn ich dir jetzt weiter zuhören soll, muss ich jetzt mal aufstehen und irgendwas machen. Oder in einem Zoom-Interview, wo der andere einen sehen kann, kritzeln. Ne? Oder Leuten zu sagen, also ich gehe gerade durch, was ich in den letzten Wochen gemacht habe. Einer Person zu sagen, lange zu telefonieren, ist für mich unheimlich schwierig, weil ich zu wenig Infos von dir krieg. Das macht es für mich sehr anstrengend. aber wenn ich ein bisschen wenig Umlauf geht's. Oder Leuten einfach zu sagen, wunder dich nicht, wenn du mich raspeln hörst am Telefon. Ich kann das nur, wenn ich nebenher aufrate. Oder weißt du, ich hatte eine Songwriting-Session mit jemandem, also für jemand anderen. Und lag die meiste Zeit auf dem Boden. So. Und habe irgendwie die Beine die Wand hochgestreckt. Oder beschäftige mich mit meinem Hund, der dabei ist, weil die meisten Leute mit ADHS können sich ja besser konzentrieren, wenn sie Sachen machen, die zum Beispiel in der Schule als klares Anzeichen von Abgelenktheit gewertet werden. Ne? Das ist das große Drama. Also, dass man sagen, dass die Leute verstehen müssten, es gibt Kinder, die müssen kritzeln, um sich besser zu konzentrieren. Die müssen humping, um sich besser zu konzentrieren. Die müssen irgendwas machen, was so aussieht, als würden sie nicht zuhören. Zuhören zu können, die müssen Kopfhörer aufhaben, um sich konzentrieren zu können und so. Ne? Und das ist halt einfach immer noch, ja, das sitzt so tief, dieses, wie Konzentration auszusehen hat. Also ich übe das im Kleinen und habe dann auch das Gefühl, dass ich da schon wirklich tief durchatmen muss. Ne? Also dass ich dann danach auch alles hab noch so von wegen, da warst du jetzt echt komisch. Wie fanden dich die Leute da? Ne, diesen ganzen Self-Talk. Und ich habe aber das Gefühl, dass es mir wirklich gut bekommt, was meine eigenen Kräfte angeht. Aber ich bin halt noch in dem Prozess. Oder ich glaube, der größte Batzen für mich ist zum Beispiel zu kommunizieren, wie krass viel ich alleine sein muss. Und das ist krass und für manche Leute, glaube ich, schwer nachzuvollziehen und es dann den Leuten zu vermitteln, die man liebt. Ja, dass man sagt, ja, wenn ich irgendwie 5 Tage unterwegs war und Lesungen gemacht habe, dann bin ich eigentlich 5 Tage danach mindestens quasi katatonisch und muss eigentlich in einem abgedunkelten Raum alleine, also abgedunkelter Raum ist nicht notwendig, solange ich alleine sein kann. Ja, aber einfach dann, also dass ich nichts so sehr genieße, wie unbeobachtet zu sein. Das überhaupt mal anzuerkennen. Und, ne, weil ich glaube, das, was wir dann gelernt haben, ist ja, ich habe dieses und jenes Bedürfnis, aber was weiß ich denn schon? Ne? Dass man so ganz tief, so eine ganz tiefe Verunsicherung hat gegenüber den eigenen Signalen. Weil man so früh gelernt hat, dass die komisch sind, dass man halt denkt so, pff, ich bin müde, aber was weiß ich denn schon? Mir ist kalt, aber was weiß ich denn schon? Also ich glaube zum Beispiel unter anderem, dass ich so viel krank bin, weil ich so oft denke, mir ist kalt, aber was weiß ich denn schon? Oder ich bin eigentlich, müsste mich schlafen legen, aber was weiß ich denn schon? Das übe ich und es funktioniert ganz gut. Aber es finden auch nicht immer dann alle Leute toll.
Ich stelle mir vor, als Gegenüber, dass ich das toll fände. Weil es ist ja sowieso da. Also weißt du, du fühlst dich ja sowieso so. Dann packst du die Maske drauf und daraus entsteht dann ein Verhalten, was, finde ich, bei dem anderen auch unauthentisch ankommen kann und als Störgefühl. Und ich glaube, wenn diese Maske weg ist, finde ich, ist die Interaktion doch viel leichter.
Ja, also ich fand das auch immer. Ich kann total gut mit Leuten umgehen, die gut auf sich aufpassen, ne? Oder die sehr klar sind. Ja, ich glaube, das Schwierige ist ja, dass die Leute sozusagen in Realtime zugucken, wie du das rausfindest. Ne? Und dann erstmal sagen zu müssen, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist eine Irritation. Aber das, was die jetzt gerade machen, geht für mich jetzt irgendwie nicht mehr. Und ich habe schon noch viel einfach so innere Stimmen, die sagen, es müsste aber gehen. Und das Lustige ist, ich habe mich jahrelang für die selbstliebendste Person mit dem wenigsten negativen Self-Talk gehalten. Das bin nicht besonders grausam zu mir. Ich finde mich eigentlich ganz sanft, so, ne? Aber trotzdem einfach so eine Stimme, die das überspringt. Also die sagt irgendwie, das ist jetzt anstrengend für dich, aber das bedeutet nicht, dass du es nicht machen solltest. Ne, die so dem quasi keine Autorität gibt.
Werbung. Ich möchte euch heute von einer Marke erzählen, die ich in den letzten Wochen wirklich richtig gerne getestet habe. CC. Das ist ein frauengeführtes Unternehmen aus Hamburg und ich mag einfach, wofür die Marke steht. Da geht es nicht nur um schöne Haut, sondern auch um ein positives Miteinander, verantwortungsvolles Arbeiten, Nachhaltigkeit und einen bewussten Umgang mit Ressourcen und Tieren. Ich finde, das spürt man auch in der gesamten Marke. Ich habe CC schon seit längerer Zeit immer mal wieder bei meiner Freundin Alexa von Heiden gesehen. Dadurch hatte ich direkt nochmal mehr Vertrauen und war neugierig, die Produkte selbst auszuprobieren. Ich teste sie jetzt schon seit einigen Wochen und meine Haut fühlt sich einfach nur wohl und irgendwie verstanden. Kennt ihr das, wenn man Produkte benutzt und die Haut danach einfach entspannt aussieht und sich ausgeglichen anfühlt? Genau das habe ich gerade mit CC. Meine Haut bekommt alles, was sie braucht, fühlt sich gut versorgt an und ist total im Balance. Besonders angetan hat es mir der CC Skin Booster. Das ist dieses gelbe Serum mit Vitamin C, Niacinamid und Hyaluronsäure und ich liebe es wirklich. Es macht mir und meiner Haut einfach richtig gute Laune. Meine Haut wartet mittlerweile regelrecht auf diesen Pflegeschritt und fühlt sich danach super frisch, prall und zufrieden an. Wirklich, love it. Generell kombiniert CC hochkonzentrierte Wirkstoffe mit Pflanzenextrakten und viel Feuchtigkeitspflege. Und das merkt man einfach beim Hautgefühl, gerade wenn man sich mehr Glow-Feuchtigkeit und eine ausgeglichene Haut wünscht. Und was ich auch toll finde, im CC Online-Shop könnt ihr kostenlose Proben stellen und euch erstmal selbst ganz in Ruhe durchtesten. Das finde ich immer sehr hilfreich, bevor man sich direkt für etwas entscheidet. Also, falls eure Haut gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, Balance oder Glow gebrauchen kann, schaut euch CC unbedingt mal an. In den Shownotes findet ihr den Link und einen Code. Danke an meinen Werbepartner CC für die Unterstützung meines Podcasts. Werbung Ende. Das ist aber ja auch total schwer, weil ein bisschen Recht hat die Stimme ja auch. Also, weil du brauchst ja natürlich auch quasi so eine Gesellschaft und auch selber, wenn du dich ja irgendwie entwickeln willst oder, weiß ich nicht, irgendwas erreichen möchtest, weiterkommen möchtest. Und ich meine das jetzt gar nicht im klassischen leistungstechnischen Sinn. Aber du brauchst ja irgendwie auch das, was den inneren Schweinehund überwinden lässt. Und wenn man sich halt immer da nur reinbegeben würde, dann würde man ja auch nicht da landen, wo man am Ende gerne wäre. Weißt du, deswegen finde ich diese Differenzierung ehrlich gesagt super schwer. Du musst ja im Grunde in jedem Einzelfall kurz mal überlegen und entscheiden, gehe ich jetzt da lang oder gehe ich da lang?
Genau. Und ist das sozusagen mein Ziel, für das ich jetzt hier beschließe, sagen wir mal, einen bestimmten Muskel auszureizen zumindest, ne? Und mich quasi anzustrengen für was, was ich wertvoll finde? Oder ist es eben dieser ganz tief gelernte Impuls, in Zweifel erstmal zu erfüllen oder so, ne? Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Sachen. Also überhaupt die Ziele anderer Leute und die Wünsche anderer Leute von deinen eigenen zu unterscheiden.
Ja.
Das ist ja dann quasi die Kunst, ne? Aber ja, es ist total wertvoll. Und ich habe das Gefühl, ich kann es immer besser. Ja, natürlich, ne? Es gehört vielleicht dann auch dazu, dass man dann manchmal in die andere Richtung geht. Und so, ne? Und erstmal wieder irgendwie dann sich irgendwann sagen muss, naja gut, immer nur auf meinem Sofa sitzen alleine. Ist ja vielleicht irgendwie auch nicht so, ne? Also natürlich werden auch die Bedürfnisse, die am wenigsten gesehen werden, die werden dann sehr laut. So, ne? Also ich kenne es von mir, dass ich dann denke, ich muss auf unbegrenzte Zeit alleine in Urlaub fahren und ich muss wissen, dass ich nicht zurückkommen muss. Und so, ne? Also es wird dann so ganz groß, weil ich mir nicht erlaube, an einem Tag, wo ich das Gefühl habe, so heute genug gemenscht, zu sagen, vielen Dank, heute für mich nur noch Schnauze halten und lesen. Quasi. Und ich finde zum Beispiel, weiß ich nicht, meine Tochter kann das total gut. Die sagt dann quasi, so talk to the hand. Ich bin gerade nonverbal. Die haben ja auch das ganze Vokabular, das macht es ja für Leute viel einfacher, damit zu dealen. Und dann muss ich auch nicht wahrscheinlich Fantasien haben von, ich müsste eigentlich 3 Monate alleine auf einer Holzterrasse im Wald sitzen, wenn ich einfach ab und zu sagen würde, nein, danke, sozial Vergnügen.
Total. Und es ist natürlich in der Generation jetzt auch so, dass viel mehr Leute diese Worte haben und diese Grenzen setzen. Und deswegen ist man dann auch nicht mehr der Sonderling, der wir gewesen wären in den 80er Jahren sozusagen, wenn man sich so ausgeklammert hätte. Das ist gut.
Ja, natürlich habe ich auch Freundinnen, mit denen ich das total gut kann. Also ich, das Schöne ist ja dann, wenn man andere neurodivergente Leute um sich herum hat, dass das dann so Spaß macht, irgendwie gegenseitig Verabredungen abzusagen und einfach zu sagen, weißt du was, ich keine Lust, Befaut zu verlassen. Und also ich finde, man gibt sich ja auch gegenseitig Erlaubnis, seine Meinung zu ändern und einen schlechten Tag zu haben. Also das finde ich total toll.
Was hat den Ausschlag gegeben, dass du mit 46 dann mal genauer hingeschaut hast und diese Testung hast machen lassen?
Also ich habe eine auffällige Häufung in der Familie und das Thema war schon so länger im Raum und tatsächlich war, glaube ich, wie bei vielen Frauen, so der Umschaltmoment für mich, als ich gemerkt habe, dass das bei Frauen so anders aussehen kann. Weil tatsächlich mir immer Leute gesagt haben, du bist ja nicht hyperaktiv und du bist doch eher so ruhig und du redest doch gar nicht so viel. Das Lustige ist, ich erlaube mir das jetzt immer mehr und siehe da, ich bin doch ein bisschen hyperaktiv. Ich war immer dieser oder bin dieser unaufmerksame Typ, sagt man ja jetzt. Ne? Man spricht ja nicht mehr von ADS oder ADHS wie früher, sondern unaufmerksamer Typ oder hyperaktiver Typ oder gemischt. Und es gibt aber eine Theorie, dass Frauen so viel öfter dieser unaufmerksame Typ sind, also quasi der verträumte Phänotyp, weil das bei Frauen so hart geahndet wird sozusagen, also so wahnsinnig ja sanktioniert wird schon als Kinder, dass die Hyperaktivität vielleicht nur nach innen richten. Und ich weiß nicht, ob das der letzte Stand der Forschung ist oder so, aber es resoniert bei mir sehr. Und ich experimentiere damit, mir mehr äußere Hyperaktivität zu erlauben. Weil ich oft zum Beispiel merke, dass ich in manchen Situationen, das ist ja dann wirklich, als würde das Gehirn einschlafen. Also so ganz krass müde und ganz große Widerstände, so milchig alles wird und so. Und dass ich das weniger habe, wenn ich mir ein bisschen mehr Hyperaktivität im Körper erlaube und mich dann nicht so wegbeamen muss. Ne? Also nicht so stattdessen irgendwie so zerfasst und dissoziieren oder so, ne, dass man dann so, ja, einfach körperlich nicht mehr da ist. Richtig? Das finde ich total spannend. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann getestet, als ich mal wirklich die Symptomliste sozusagen gelesen habe, wie das für diesen unaufmerksamen Typ aussehen kann. Und das war halt 1A. Story of my life.
Du bist ja spät diagnostiziert mit ADHS. Das fiel dann zusammen mit deinen Wechseljahren. Was ist da die Besonderheit in dieser Konstellation?
Es ist so, dass die Symptome von ADHS mit dem Abfall der Hormone so drastisch sich zuspitzen können, dass tatsächlich viele Frauen deshalb erst in der Lebensmitte diagnostiziert werden, weil sie, und das ist nicht übertrieben, zum Arzt gehen und sagen, ich glaube, ich werde dement.
Ach, wie krass, okay. Also Demenz ist natürlich eine Ansage. Das heißt, das Gehirn tatsächlich funktioniert dann anders.
Dass dieser Brain Fog, den viele Frauen in der Perimenopause sowieso haben, bei Frauen, die schon mit ADHS starten, einfach so niederschmetternd sein kann, dass du das Gefühl hast, du verlierst den Verstand. Na, und dass überhaupt diese Symptome offensichtlich bei Frauen mit ADHS irgendwie früher reinschlagen und stärker, also mit größeren Einschränkungen oft noch verbunden sind. Und das, ja, deswegen werden viele Frauen dann überhaupt erst diagnostiziert, wenn überhaupt, weil sie sagen, ich komme überhaupt nicht mehr klar, was ist da los, vielleicht werde ich dement. Wenn sie einen guten Arzt erwischen, der sagt, warten Sie mal einen Moment. Und im Prinzip auch so Strategien, die man über sein ganzes Leben entwickelt hat, ne, auch um Frauenbildern zu entsprechen, Mütterbildern zu entsprechen, in dem Moment quasi kollabieren, ne, wo die Hormone wegbrechen, die das möglich gemacht haben.
Also man kann es einfach gar nicht mehr leisten.
Was ja nicht so schlecht ist, weil man konnte es vorher auch nur mit großer Anstrengung. Aber die Möglichkeit, das überhaupt mit weißen Knöcheln noch hinzukriegen, bricht dann komplett weg. Deswegen ist es, finde ich, total hilfreich, das zu wissen. Also wenn Frauen jetzt in meinem Alter irgendwie denken, ich war immer schon ein bisschen so, ich habe immer schon ein bisschen viel verloren, wusste schon immer nicht so richtig, wo mein Hausschlüssel ist, aber irgendwas läuft gerade richtig schief und ich weiß nicht, wie ich in die Küche gekommen bin. Das, ne, das haben natürlich auch Frauen in der Perimenopause, die kein ADHS haben. Das kann einen einfach doll erwischen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, da mal hinzugucken. Und ich kann sagen, es ist nicht zu spät. Ich finde, es bringt immer noch total viel. Es ist zwar schmerzhaft, sozusagen seine ganze Geschichte dann damit konsolidieren zu müssen. Aber ich finde, es hat trotzdem noch wahnsinnig viel Wert. Das für das zu wissen, was noch kommt.
Und was hat die Diagnose für dich geändert?
Eigentlich hauptsächlich hat mir das Verständnis und Einordnung gegeben. Ne? Und ich finde, das ist auch so schwierig. Es wird viel darüber diskutiert, ob das eine Diagnose ist oder nicht überhaupt. Ne? Weil es viele Leute gibt, die, finde ich, zu Recht darüber nachdenken, ob das sozusagen eigentlich erst problematisch wird im Kontext mit Gesellschaft, ne? Also mit einer Gesellschaft, die nicht darauf ausgerichtet ist, ob es eigentlich nur quasi eine Besonderheit ist. Ich tendiere dahin. Es ist aber, glaube ich, trotzdem wichtig, dass es Diagnosekriterien gibt und eine Diagnose gibt, weil man die braucht, um die Unterstützung zu kriegen, die man braucht, und weil eben es so viele Komorbiditäten gibt. Also es gibt so viele quasi Spätfolgen, aber die halt gar nicht so spät auftreten, mit Angststörungen, Suchterkrankungen, Depressionen, körperlichen Symptomen. Es gibt sogar Überschneidungen anscheinend irgendwie mit Allergien, anderen Stoffwechselproblemen und so, ne? Und das sind ja alles eindeutig Diagnosen, ne, die eine Pathologie haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob, wenn man sozusagen die perfekte artgerechte Haltung für sich finden würde, ob man dann nicht einfach sagen könnte, ja, das ist halt quasi so eine Besonderheit im Betriebssystem. Aber das gesagt habend, mir hat es unheimlich gut getan. Also ich glaube, die Klarheit zu haben, ist total wichtig und super hilfreich. Und auch das Zugehörigkeitsgefühl, ne? Und wenn es nur ist, dass man plötzlich denkt, ah, deswegen verstehe ich mich so gut mit den ganzen Freundinnen, die ich mir ausgesucht habe. Dann, ja, vielleicht ist dieses mit der artgerechten Haltung, das ist natürlich, klingt lustig, aber ein bisschen geht's ja darum, rauszufinden, was brauche ich eigentlich, wenn ich nicht dagegen gehe, wie ich gestrickt bin. Und das hat mir krass geholfen, das kommunizieren zu können.
Ja.
Und oft geht es ja gegen sozusagen die landläufige Meinung von dem, wie irgendwas am besten anzupacken ist. Ne? Und gerade in so Zeiten mit diesen ganzen Produktivitätspodcasten, wie man alles nur ganz richtig machen muss und man läuft alles ganz super, ist es halt total hilfreich, sagen zu können, ich verstehe, dass das für dich so ist, aber das funktioniert für mich überhaupt nicht. Und nicht immer zu sagen, ja, stimmt, wahrscheinlich sollte ich nur einen besseren Kalender führen und einmal die Woche eine Wochenplanung. Und weiß keine Ahnung, diese ganzen Tools, die ich auch immer mal für 3 Monate geil finde. Und dann passiert irgendwas und dann bin ich 3 Wochen krank und dann habe ich vergessen, dass ich das jemals gemacht habe.
Oh, das kenne ich auch gut. Routinen. Das ist echt das Schwerste, das aufrechtzuerhalten. Das finde ich auch. Gerade wenn man das einmal hatte und dann so rausfällt. Dann da wieder reinzukommen, ist halt echt höllisch schwer, ne?
Ich finde, es tut gut, da auch nur mehr sozusagen dazu stehen zu können, zu sagen, nee, ich brauche meine eigenen Systeme oder ich brauche Systeme, die für mich gemacht sind. Leuten, die sich damit auskennen, aber nein, danke.
Und hast du da jetzt quasi Hilfe auf dem Weg, das rauszufinden? Das für dich? Okay.
Also ich habe eine Coachin, die sogar spezialisiert ist auf Leute mit ADHS und ungeklärten Krankheitsbildern, weil das ja mit meinen 1000 Allergien und Zeug und so auch noch habe. Das heißt, die ist auf beides spezialisiert, was unheimlich nützlich ist. Das ist allerdings, sie ist Amerikanerin und per Zoom und so. Aber das ist super hilfreich.
Was lernst du da?
Also eigentlich, wenn ich es zusammenfassen würde, habe ich, glaube ich, hauptsächlich gelernt, dass ich immer noch sanfter mit mir sein muss, als ich denke. Also es ist jedes Mal, mit der irgendwie bespreche, was mich jetzt wieder plagt und keine Ahnung. Und wenn wir das dann quasi uns genauer anschauen, sie sagt, naja, ist auch ziemlich krass. Viel. Und dann mir irgendwie beibringt. Also das ist jetzt sehr stark vereinfacht, ne? Aber wie ich besser mich ausgleichen kann, meine Begrenzungen akzeptieren, dann aber auch unterscheiden, wofür ich eben diese extra Anstrengung auf mich nehmen will. Also es ist super spannend.
Voll. Was glaubst du denn, was anders gelaufen wäre vielleicht, wenn du die Diagnose schon als Kind bekommen hättest?
Wenn ich die Diagnose als Kind bekommen hätte, jetzt, 2026, wäre es bestimmt hilfreich gewesen. Aber wenn ich die Diagnose als eins der ersten Kinder in den 80ern bekommen hätte, who knows? Weißt du, weil damals war das ja auch dann, also dieses ganze Wissen, was es dazu jetzt gibt und was ja auch Gott sei Dank sozusagen auch so eine steile Kurve nach oben nimmt und diese Einbettung in so ein Verständnis, die hätte es ja damals trotzdem nicht gegeben. Also dann wäre das ja quasi das, was viele Leute ja jetzt fürchten, ne? Wenn sie sagen, ich will eigentlich nicht, dass mein Kind eine Diagnose bekommt, weil dann ist das so pathologisiert, ne? Wo ich denke, ja, aber es ist ja auch nur eine Bisserdung, so, ne? Das zu pathologisieren. Und das wäre aber ehrlich gesagt irgendwie in den 80ern oder Anfang der 90er wäre ja 100% so gewesen.
Definitiv.
Ja. Wäre das ja einfach nur ein Label dafür gewesen, was man eh schon wusste, nämlich das Kind ist irgendwie komisch. Und irgendwie müsste nur eigentlich irgendwie anders sein.
Also hast du quasi jetzt auch keinen Groll?
Oh, den habe ich doch. Also den Groll habe ich gegenüber den Erwachsenen und Lehrpersonen damals, die diese Sicherheit hatten, dass sie wissen,
ja,
wie ein Kind sein muss, um irgendwie ein wohlgeratenes und aber auch gesundes Kind zu sein. Und ich meine, die gibt's ja auch heute noch. Weißt du? Also die sich einfach zu sicher sind. Und das würde ich mir, glaube ich, auch wünschen, angesichts der Tatsache, dass sich das alles ändert und vielleicht sagen wir in 10 Jahren nicht mehr ADHS dazu und finden noch ganz andere Sachen raus, ne? Oder haben ein ganz anderes Werkzeug. Aber das, was halt nicht, was quasi zeitlos stimmt, ist, dass es sich lohnt, einen sehr weichen und sehr neugierigen Blick auf Kinder zu haben und zu gucken, was dieses einzelne Kind braucht.
Ja.
Ne? Und das Lernen, Neugierde, Konzentration, Begabung und so sehr unterschiedlich aussehen können. Und da bin ich sauer. Also auf die, und bei mir war das ja dann auch noch so, das ist ja im Buch quasi so ein bisschen das zweite oder dritte oder vierte Thema, dass sie das dann natürlich auch noch auf den Lebensentwurf meiner Mutter geführt haben. Dachten, okay, wenn das Kind eine lesbische Mutter hat und keinen Vater, der irgendwie sichtbar ist und außerdem Berlin in einer Kommune, was gar nicht gestimmt hat, aber natürlich sofort das Bild, irgendwie in Kreuzberg in einer Kommune aufgewachsen ist, dann ist es ja klar, dass das Kind komisch ist.
Wow, ja. Naja, da kann man schon auch sauer sein im Nein, also es ist halt einfach krass.
Das ist einfach krass. Ich meine, natürlich hilft es, darüber alberne Songmedleys zu schreiben. Aber ich glaube schon, dass diese Wut sozusagen als Hauptantrieb mein Leben schon begleitet hat. Und dass viele der Songs, die ich geschrieben habe, zum Beispiel, ne, also gerade so frühe Wir sind Helden-Songs. Und lustigerweise meine Solo-Songs dann auch wieder, die haben da so ein bisschen angeschlossen, dass die viel mit dieser Wut über, ja, im Prinzip Konformitätszwänge zu tun hatten. Und das natürlich ein Lebensthema ist. Und auch eins, was ich jetzt natürlich besser verstehe. Ne, wo ich jetzt nicht mehr nur denke, naja, ich bin halt so freigeistig aufgewachsen, was auch stimmt. Ne, aber dass diese, sagen wir mal, Verzweiflung, die dahinter steht, sich so dringend anlegen zu müssen mit gesellschaftlichen Erwartungen und so, natürlich damit zu tun hat, dass ich es als Kind sehr wohl versucht habe und aber halt wieder und wieder grandios dran gescheitert bin. Also ich wollte ja nicht unbedingt anecken. Ich habe ja nur die Regeln nicht verstanden, ne? Und das kann, glaube ich, schon den einen oder anderen zum befeuern.
Ja. Ja, ich bin dankbar für jeden Song von dir. Das muss ich schon sagen, aber es tut mir natürlich leid, dass es aus sowas entstehen musste. Vor allem dann auch, ich finde es ja auch nochmal so ein großes Thema des Buchs, dieses People-Pleasing-Thema. Weil das dann natürlich total hart ist, wenn du sagst, du willst eigentlich gar nicht anecken, kannst aber im Grunde nicht anders. Ja. Ne, weil deine Konstitution eben nun mal so ist.
Ja.
Da, das ist ja ein krasses Spannungsfeld.
Ich meine, das andere Schöne ist, dass ich natürlich in diesem Erinnern an meine Kindheit und so dann auch ganz viele schöne Sachen gefunden habe, ohne die es diese Songs ja auch nicht geben würde. Na, also, dass ich auch nochmal sehr klar gesehen habe, wie, einfach die Offenheit und Toleranz und auch Humorbegabung meiner Eltern zum Beispiel dazu beigetragen hat, dass ich im Prinzip das machen konnte, was mir dann dieses Umfeld auch gegeben hat, was ich gebraucht habe. Zumindest für eine Weile, ne? Also, dass mich befähigt hat, eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen, die im Prinzip eine Rettung war für dieses Kind, ne? Dass ich da meine, ja, auch Wahlfamilie gefunden habe. Ich glaube, deshalb war das auch so dringend, als ich dann mit, 14, 15 oder so, habe ich halt dieses Feld so für mich entdeckt mit Bands und so und Musik machen und Musical und im Chor singen und so. Und ich glaube, diese Dringlichkeit, die damit reinkam, hatte halt damit zu tun, dass ich gedacht habe, da sind die Leute, da kann mein Gehirn zu Hause sein. Und da sind auch meine Artgenossen, was ja auch total stimmt. Ja, und dann irgendwie sich zu erinnern, dass ich halt in einem Haus voller Bücher aufgewachsen bin mit einer Mutter, die das sehr ermutigt hat und nicht befremdlich fand, wenn ich beim Abendessen gelesen habe. Und das ist ja auch sehr schön, weil ich glaube, viele Leute also tragen schwerere Schäden davon, wenn sie unerkannt ADHS haben oder autistisch sind, weil eben genau diese positiven Faktoren fehlen. Und das sagt man ja oft, ne, dass irgendwie eine erwachsene Person, die dich sieht und unterstützt und irgendwie ermutigt, eigentlich reicht, um Resilienz zu entwickeln. Und ich hatte definitiv nicht nur eine.
Mhm. Ja, und das finde ich nämlich, also wie du deine Kindheit beschreibst, nicht das Innenleben, ne, mit den Tagebüchern und so, aber das Äußere.
Ja.
Ich glaube, da hast du krass Glück gehabt, weil so wie ich bin, sehr konservativ aufgewachsen. Ich glaube, das war schon einfach das Gros, ne, wie man in den 80ern so aufgewachsen ist. Und das ist natürlich toll, dass du da jemanden hattest, so nah, der dich wirklich gesehen hat. So.
Ja, ist ja auch wichtig, ne, wenn man sich jetzt überlegt, was wünscht man sich für Kinder jetzt, dann sich klar zu machen, dass man ja auch die Person für ein Kind von anderen Leuten sein kann, ne?
Absolut.
Also sich irgendwie klar zu machen, dass eine Person reicht, ist schon toll.
Das ist toll. Und was wünschst du dir für dich jetzt?
Also ich wünsche mir schon immer noch Erleichterung und dass die Komplexität in meinem Leben noch weiter abnehmen darf. Darüber habe ich mir viel Gedanken gemacht so im letzten Jahr, weil man immer sagt, irgendwie Leute mit ADHS brauchen Struktur. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt und konnte nicht benennen, warum. Ich habe nur gesagt, irgendwie stimmt es nicht. Und dann habe ich jetzt, glaube ich, für mich verstanden, dass es eben nicht die Struktur ist, wie andere Leute sich das vorstellen. Also so Stringenz und jeder Tag gleich. Und aber was ich auf jeden Fall unterschreiben würde, ist, ich brauche Einfachheit. Also ich brauche quasi wenig Komplexität und darin eine große Freiheit, ganz komplexe Sachen freiwillig zu machen. Aber eigentlich ein Leben, was relativ schlicht ist von den Anforderungen. Darin kann ich dann selbst ganz super komplexe Projekte wie ein Buch zu schreiben wunderbar leisten. Aber wenn der Alltag zu komplex ist, dann gerate ich einfach oft noch in Panik. Und das ist was ich mir wirklich wünsche, dass das in der nächsten Lebensphase abnimmt, ne? Auch dadurch, dass die Kinder groß sind und dass ich da nicht mehr für meine Nerven, ja, dann nicht auch noch immer für die Bürokratie und die Arzttermine und das generelle Überleben von anderen Personen mit zuständig sind, was einfach echt herausfordernd ist, finde ich. Und dann ja darin halt irgendwie ganz kühne Großprojekte starten kann. I hope. Und manchmal, ich sage das jetzt einfach mal, ins Universum, und das ist ein ganz neuer Gedanke, kann ich jetzt zugeben, dass ich mir manchmal wünsche, dass sich jemand um mich kümmert. Weil ich das so mir abgewöhnt habe, irgendwie, weiß ich nicht, nicht pflegeleicht zu sein. Ne? Also, dass ich so, und natürlich auch im Elternsein, das hat ja jetzt nicht nur mit ADHS zu tun oder so, ne? Dass man ja immer die Person ist, die sich kümmert, und das zuzugeben, dass das wahnsinnig schön wäre, wenn sich auch ab und zu mal jemand um mich, das ist irgendwie neu.
Das ist ein schöner Wunsch.
Ja.
Danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.